Guten Morgen. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass ich jetzt hier stehe. Ich war nämlich für den ersten Gottesdienst eingeteilt, aber jetzt nochmal. Das heißt, ihr dürft auch hören, was heute Morgen schon ich erzählt habe. Genau. Und leider hat Paul jetzt meine Anfangsfrage vorweggenommen. Ich wollte nämlich fragen, wer weiß, was heute für ein Tag ist. Der Valentinstag, genau. Und als ich nämlich gesehen habe, dass ich für diesen Tag eingeteilt bin zum Predigen, dachte ich erst so, na, da bin ich ja als Single genau der Richtige dafür. Aber deshalb heißt auch meine Predigt heute Valentinstag nicht nur für Singles, diese Predigt. Also das heißt, wenn du Single bist, alleinstehend, herzlichen Glückwunsch, diese Predigt ist für dich. Aber ich bin mir sicher, auch diejenigen, die vergeben sind, verheiratet sind, können auch was mitnehmen. Also nicht nur für Singles. Ja, genau. Und zwar, ist euch sicherlich aufgefallen, in unserer Gesellschaft, aber auch in den Gemeinden, ist ein großes Ziel, verheiratet zu sein oder einen Partner zu haben. Irgendwie ist das so eine sehr verbreitete Sache, sieht man auch in den Medien, Filme enden immer mit, dass sie sich gekriegt haben. Und ja, das ist so verbreitet und ist irgendwie so natürlich, dass ja, dadurch wirkt irgendwie, wenn man Single ist, alleinstehend ist, eher als, naja, so Zwischenstand, bis man dann verheiratet ist. Oder als vielleicht auch sogar bedauernswert, aber das große Ziel ist die Partnerschaft, die Ehe. Heißt das also, die Singles, die haben gar nichts zu feiern, wenn sowas wie Valentinstag ist? Es gibt einen interessanten Artikel, den ich gelesen habe zu dem Thema, von Timothy Keller, der ist Theologe und Pastor in New York. Den hat mir mein Vater weitergeleitet, das fand ich sehr cool. Und der heißt, Single sein ist kein Plan B. Das sagt schon ziemlich viel aus. Und kurz zusammengefasst, er erklärt, dass in der antiken Welt war Familie und Nachkommen nicht nur so nett, ne, und sollte man irgendwie haben, sondern das war ganz fest verankert, das musste man haben, weil es war die Absicherung. Also ohne Familie hatte man niemanden, der für einen sorgt, wenn man alt ist. Sie war die Ehre, also die eigene Ehre war ganz eng verknüpft mit der Ehre und das ist heute auch noch in vielen Kulturen so. Außerdem hat sie das Erbe gesichert. Also wenn ich mal nicht mehr bin, dann gibt es Menschen, die meinen Besitz weiterführen sozusagen und es geht nicht irgendwie an andere oder an die Stadt oder sonst was. Also das ist so tief verankert, da gab es gar keine Alternative dazu, außer zu heiraten und Kinder zu bekommen. Und alle, die das nicht waren, tja, die hatten ein Problem. Spannenderweise ist das Christentum die erste Religion, die das Single-Sein, das Nicht-Verheiratet-Sein als vollwertigen Lebensstil gesehen hat. Sehr bekannter Single, Jesus. Ja, wir wissen, der hat nie geheiratet, solange er hier auf der Erde war. Und damals war das dann sogar als sehr radikal, ja, im positiven Sinne, nicht zu heiraten, weil man damit gezeigt hat, entgegen das, was in der Gesellschaft normal war und auch sinnvoll, versorgungstechnisch, da gab es ja noch keine Rente oder Altersvorsorge, dass man ganz bewusst gesagt hat, ich setze meine Hoffnung und meine ganze Ehre und meine ganze Versorgung übergebe ich Gott. Ich vertraue da allein auf ihn. Ja, und das war sogar eben als positiv anzusehen, dieser Aspekt. Und die haben, damit die eben nicht am Ende hungernd irgendwo alleine saßen, hat die Gemeinde das übernommen. Die Funktion, die normalerweise die Nachkommen, die Familie, die Verwandten übernehmen, hat die Gemeinde übernommen, die ganze Versorgung. Deshalb, es gibt mehrere Bibelstellen, wo es darum geht, dass die Waisen und die Witwen, dass die versorgt werden sollen durch die Gemeinde, damit diejenigen, die alleinstehend sind, eben versorgt sind. Und so ist Gott und die Gemeinde hat diese Funktion übernommen. Und neben Jesus gibt es noch einen ziemlich bekannten Single in der Bibel und das war Paulus. Und er sagt auch eine Menge, also im Verhältnis zu den anderen, die in der Bibel auch geschrieben haben, über das ganze Thema. Und er rät sogar, man könnte auch unverheiratet bleiben, in 1. Korinther 7 steht, eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mensch ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Meint er damit jetzt, man soll nicht heiraten? Soll man lieber Single bleiben, damit man voll für den Herrn arbeiten kann und die armen Verheirateten können das nicht? Ich denke nicht. Ich glaube, weil er eben nicht nur die Ehe aufzählt, sondern auch noch diverse andere Sachen, wie zum Beispiel Besitz, dass es ihm um den Fokus geht. Es geht darum, dass nichts Irdisches soll unser Leben bestimmen, soll uns davon abhalten, das zu tun, was wir für Gott machen wollen. Das soll eben nicht die Sorgen sein, nicht mein Besitz sein, aber auch nicht mein Partner. Das heißt, er macht damit das Single-Sein nicht zu dem Ideal, ihr müsst alle unverheiratet bleiben. Er sagt mal, also ich bin's, ich kann's empfehlen, aber er sagt nicht, ihr dürft nicht mehr heiraten, aber er sagt auch nicht, na, Single-Sein ist nicht so gut wie verheiratet sein. Sondern er zeigt einfach nur auf, es gibt Vor- und es gibt Nachteile. Und es ist sowohl beim Single-Sein so, als eben auch beim Verheiratet-Sein. Also es ist vollkommen gleichwertig. Das eine ist halt so, das andere so, es ist nur anders. Wie bei fast allen Sachen, wo es zwei Seiten der Medaille gibt. Ja, wir sind ja jetzt auch schon eine Weile mit Paulus in der Bibel unterwegs. Wir gehen ja gerade durch die Apostelgeschichte und sind jetzt schon über die Hälfte gekommen. Und ich dachte mir, naja, er war ja Single, wir können uns ja mal sein Leben ein bisschen angucken. Und wenn wir uns zurückerinnern, am Anfang ist er uns als eher unangenehmer Zeitgenosse beschrieben worden, weil er die Christen verfolgt und getötet hat. Und nicht nur das, er fand es auch noch super. Er sagt selber später, und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Oder auch, als er die Christen verfolgte, und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Also da war jemand ganz schön krass hinterher, Menschen umzubringen und fand das auch noch super. Und wir wissen auch, was dann passiert ist, ihm ist Jesus begegnet und er hat ihn kennengelernt. Und dann, was ist dann passiert? Dann war alles super und total schönes, fröhliches Leben. Er hatte ein ganz schön bewegtes Leben. Ich habe das mal kurz zusammengefasst, was wir bis jetzt gehört haben, ja, in den letzten Predigten. Zuerst, als er sich bekehrt hat in Damaskus, hat er gepredigt, soll umgebracht werden und flieht. Dann kommt er nach Jerusalem. Da predigt er, soll umgebracht werden und wird dann nach Caesarea und dann später nach Tarsus gebracht, also flieht schon wieder. Dann wird er ausgesendet, gemeinsam mit Barnabas, um auch den Nichtjuden das Evangelium zu predigen. Und dann kommen sie irgendwann nach Antiochia bei Pisidien. Dort predigt er den Nichtjuden und sie werden erst verfolgt und dann der Stadt verwiesen. Als nächstes gehen sie nach Ikonion, da wird ein Anschlag auf sie geplant, bei dem sie gesteinigt werden sollen und sie fliehen wieder. Dann kommen sie nach Lystra. Erst gibt es dieses kleine Missverständnis, dass die Leute denken nach einer Heilung, dass sie Götter seien und sie verehren wollen und dann wollen sie das richtig stellen und dann kommen aber die Juden aus den anderen Städten, wo sie vorher verfolgt wurden, wiegeln alle anderen auf und schon wieder sollen sie gesteinigt werden und Paulus wird tatsächlich auch gesteinigt, bis sie denken, er sei tot, war er aber zum Glück nicht. Und schon wieder, ja, also es ist, man erkennt ein Schema, Predigen, Verfolgung, Flucht oder eben auch tatsächlich mal Steinigung. Und er reist dann aber weiter. Und dann auf seinem Rückweg geht er in all die Städte, wo ihm genau das passiert ist. Ha. Also in so kurzer Zeit, ich weiß jetzt nicht genau, wie lang diese Zeitspanne ist, also sehr bewegt, würde ich sagen. Ja, da war viel los. Und ich finde, da kann man ganz schön mir geht das so, beeindruckt sein und denken, wow, was hat der gemacht, was nimmt der auf sich, der riskiert Leib und Leben, nur um das Evangelium zu predigen. Vielleicht hätte ich schon längst aufgegeben, ach Mann, das ist mir alles viel zu stressig, immer diese Todesdrohung und so. Ja, also den Stress braucht man vielleicht nicht, aber er hat es gemacht. Und hat er wirklich ein hingegebenes Leben geführt und hat nicht böse über die Leute gesprochen. Die Frage ist nun, wie bewertet er das selbst, nachdem er das alles gemacht hat, wo man sagt, wow, das macht nicht jeder. Was sagt er selber dazu? Und er sagt in einer der bekanntesten Stellen der Bibel über das Thema Liebe, in 1. Korinther 13, da schreibt er, wie genau diese Dinge, die er getan hat, einzuordnen sind. Und da sagt er, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten und nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich im lebendigen Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Denn Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem was nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen allenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Das ist auch eine krasse Aussage. All diese Sachen, die so menschlich beeindruckend sind, was er auf sich nimmt, sagt er, ist alles Quatsch. Das braucht man alles nicht nötig, alles wie... ja, ein dröhnender Gong, eine lärmende Pauke, viel Lärm um nichts, wenn ich die Liebe nicht habe. Sein Fokus bei der ganzen Geschichte ist also nicht, möglichst viel zu machen, möglichst toll zu sein, möglichst gut dazustehen, sondern sein Fokus ist die Liebe. Und das Spannende ist, das hat ein Single geschrieben. Das hat niemand geschrieben, der verheiratet war. Der redet hier über Liebe und das ist ein viel zitierter Bereich. Also bei Hochzeiten habe ich das schon ganz oft gehört, dass das vorgelesen wurde. So ist die Liebe. Und wie kann da jemand von sprechen? Man sagt ja auch, wie kann ein Blinder von Farben sprechen? Wie kann ein Unverheirateter von Liebe sprechen? Ich würde sagen, weil er sie kannte, weil er sie erlebt hat. Und das war halt keine Liebe zu einer Frau, sondern das war seine Liebe zu Gott, die er erfahren hat. Und ohne diese Liebe zu Gott ist alles überflüssig. Seine Motivation schreibt er auch nochmal in Epheser 5. Da steht, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Also Gott ist derjenige, der die Liebe gibt. Er ist derjenige, der Einzige, der die vollkommene, der selber Liebe ist und der die vollkommene Liebe geben kann. Das kann keine Partnerschaft ersetzen, egal wie die aussieht. Und so sagt er auch in Epheser 3, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Also nochmal, er betet dafür, dass genau das passiert, dass sie erfüllt werden mit der Liebe Gottes, um dann so krasse Sachen zu machen. Aber der Fokus sind nicht diese Taten. Ja, ist auch kein, wie in der Ehe. Das ist nicht, ob ich jetzt Rosen gekriegt habe oder nicht und ob das eine gerade oder ungerade Zahl war oder ob das nur eine war oder ein großer Strauß, sondern es ist die Liebe, die dahinter steht. Und das berührt mich total. Und das ist die gute Nachricht für jeden, der Single ist. Du hast was zu feiern am Valentinstag und an jedem anderen Tag in diesem Jahr, weil es gibt eine Liebe, die kann auch keine Ehe, keine Partnerschaft jemals ersetzen. Es geht nicht, sondern es gibt nur die eine, den einen Gott, der dich so liebt, wie du bist. Und das ist eine vollkommene Liebe, die niemals Fehler macht, die unglaublich treu ist und gnädig ist und vergibt. Und diese Liebe wünsche ich euch und ich wünsche euch, dass ihr sie, wie er hier schreibt, ja, dass ihr sie mehr und mehr erfasst in ihrer Breite, ihrer Länge, ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Mir selber geht es so, dass es gerade mein Gebet ist, gerade dieses Jahr. Ich möchte es verstehen. Ich möchte verstehen, was es bedeutet, dass ich geliebt bin von Gott. Wie würde ich da handeln? Wie wäre ich unterwegs, wenn es so klar wäre, völlig selbstverständlich, wenn es da keine Zweifel mehr gäbe, sondern ich einfach wüsste, ha, ich bin geliebt, na, was will mir die Welt? Ich glaube, ich wäre anders unterwegs. Und deshalb dieses Jahr habe ich mir das tatsächlich zwischen den Jahren vorgenommen, gesagt, Gott, ich will das erleben, ich will das verstehen. Ich will genau so leben, in diesem Selbstverständnis. Und deshalb, so hart es klingt, alles andere ist nichts, wenn ich diese Liebe nicht habe. Und so möchte ich euch ermutigen, euch nach dieser Liebe auszustrecken. Völlig egal, ob du Single bist oder verheiratet, was auch immer. Wir haben ja festgestellt, ist alles gleichwertig. Jeder Lebensstatus. Sondern diese Liebe, die nur Gott geben kann. Und vielleicht ist das so eine deutsche Sache, aber ich merke selber, dass auch ein Punkt, an dem ich häufig Schwierigkeiten habe, ist, das mich lieben zu lassen. Ich bemühe mich ganz viel und will irgendwie Sachen für Gott machen, aber dieses, dass Gott mich liebt, das anzunehmen und auch so stehen zu lassen und nicht ja, aber dann hinterherzusetzen, wenn er was sagt, sondern das anzunehmen und mich daran zu freuen. Und so, wie es auch immer wieder betont wird, er hat uns zuerst geliebt. Nicht ich muss ganz lieb und brav und toll sein und dann mag er mich vielleicht irgendwann, dann verliebt er sich sozusagen in mich, ja, wenn ich nur genug Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe. Nein. Er hat mich zuerst geliebt. Und so steht es auch in 1. Johannes 4, ab Vers 7. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, wollen wir uns auch einander lieben. Also nochmal, das ist mir so wichtig, dass das ist die Basis von allem, die Liebe Gottes zu uns, wo wir nichts wegnehmen können, was uns niemals, wo wir niemals getrennt werden können, das steht auch in seinem Wort. Wir können nichts und niemand, keine Gewalten, keine Menschen, gar nichts, kann uns trennen von seiner Liebe. Und das ist die Basis. Und darauf, dann kommt alles andere. Es gibt, das Thema Liebe ist ganz groß und wie man das anderen Leuten zeigen kann und wie man das weitergeben. Aber das soll heute gar nicht mein Thema sein, sondern das Thema ist, lass dich lieben von Gott und investiere in diese Beziehung. Lass es zu, dass er dich liebt. Stelle diese Liebe zu Gott ganz bewusst an erste Stelle in deinem Leben, egal ob du verheiratet bist oder nicht. Wir wissen ja, dank Paulus, die Singles haben hier einen leichten Vorteil, weil da gibt es zumindest keinen Partner, der ablenkt oder wichtiger sein könnte. Aber schaue nach diesen Prioritäten, ist er wirklich an der ersten Stelle? Und lass nicht zu, dass zwischenmenschliche Beziehungen, egal ob Partner oder Freunde, das einnehmen, diese erste Stelle, weil sie können das nicht geben, das, was du dir ersehnst, das, was du dir wünschst, diese Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, das kann kein Mensch, egal wer, kann das nicht erfüllen. Keine Kinder, kein Partner, keine Freunde, niemand. Das kann nur Gott erfüllen. Und so, ja, möchte ich euch ermutigen, streckt euch danach aus, nach dieser Beziehung, sucht seine Nähe. Nutzt den Valentinstag und alle anderen Tage des Jahres, um das bewusst zu machen. Und ich habe eine kleine Hausaufgabe heute bei der ersten Predigt gegeben. Ich habe leider, na egal, also die Hausaufgabe so oder so auch für euch jetzt ist, schreibt doch Gott mal einen Liebesbrief. Einfach mal aufschreiben. Weil, wie das, ich denke mal, auch in der Partnerschaft, davon kann ich jetzt selber nicht erzählen, erfahrungsgemäß, aber ich habe mir sagen lassen, man bekommt gerne Liebesbriefe. Ja, und dass das wohl auch bei Eheseminaren oder so bei, als Tipp gegeben wird, schreib doch mal, gerade wenn du länger verheiratet bist, mal einen Liebesbrief. Und so ist es mit Gott auch. Das ist total schön, wenn er das von dir hört oder wenn du es mal niederschreibst. Also, kleine Hausaufgabe, schreib mal einen Liebesbrief. Und weil wir ja wissen, dass Gott zuerst geliebt hat, habe ich einen Liebesbrief von ihm an euch geschrieben. Es sind leider nicht mehr so viele, weil ich sie eben nur für den ersten Gottesdienst vorbereitet hatte. Ich lege sie hier vorne, da wo auch der Opferkasten ist, hin. Und wer möchte, darf sich einen nehmen. Weil manchmal ist es leichter, auf einen Brief zu antworten, als aus dem Nichts einen zu schreiben. Und sei dir gewiss, er liebt dich. Amen.